Ja, du bist unser Herr und König. Du bist unser Retter und Erlöser. Du bist der gute Hirte, der uns führt. Du bist das Brot des Lebens. Und du teilst von diesem Brot aus. Und heute wollen wir wieder hören auf das Brot des Lebens, auf das, was du sagen möchtest. Gib uns offene Ohren und Herzen für dein Reden. Amen. Ihr Lieben, ich möchte heute ein Wort aufgreifen, das am vergangenen Sonntag Dr. Sharon Stone ausgesprochen hat, als eine Art prophetisches Wort auch über unsere Gemeinde, und möchte es ein bisschen spezifizieren. Ihr erinnert euch vielleicht, dass sie gesagt hat, dass sie den Eindruck hat, dass Gott wieder ganz neu und frisch das Schwert in unsere Hand geben möchte, um neues Land einzunehmen für ihn, dass wir wieder neu aufstehen und das Schwert gebrauchen als ein Bild, symbolisches Bild, um das Reich Gottes voranzutreiben. Und am vergangenen Freitag, da hat der Wolfgang Radkowitsch mich besucht und hat etwas so hinter seinem Rücken getragen in das Zimmer hinein, wo wir uns gesessen haben, und dann hat er das ausgepackt, und das war dieses Schwert hier. Ein wunderschönes Schwert. Er hat das Empfinden gehabt, dass Gott ihm sagt, er soll dieses Schwert uns für eine Zeit borgen, auch auf dem Hintergrund dessen, was die Sharon Stone gesagt hat. Nun, dieses Schwert, ich lehne es jetzt einmal da an, damit es sichtbar bleibt, so ein bisschen in die Ecke, dass es nicht umfällt. Gut. Dieses Schwert ist ein wunderbares Symbol, wenn man es geistlich versteht, nicht weltlich. Wenn man es geistlich versteht. Es ist ein Symbol für Sieg. Es ist ein Symbol für den Sieg, den Gott erringt. Es ist ein Zeichen natürlich von daher auch, das hat sie auch sehr schön ausgedrückt, dass wir ja hier als Menschen, die zum Reich Gottes gehören, dass wir in einem ständigen Kampf sind. Dass wir automatisch, ob wir es wollen oder nicht, mit einem anderen Reich konfrontiert sind. Das ist das Reich des Satans, der Dämonen, der Finsternis, der Sünde, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und dass wir sozusagen hier, dadurch, dass wir Jesus unser Leben gegeben haben, eingetreten sind in ein anderes Reich. Und dieses Reich, in dem Jesus der König ist, das ist das Reich, in dem es diesen Sieg gibt über alle Macht der Finsternis. Und das Schwert ist zunächst einmal ganz allgemein ein Symbol dafür, dass das Reich Gottes ein Reich ist, das die Finsternis überwindet. Nicht dadurch, dass wir so stark sind, sondern dadurch, dass derjenige, der am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist, der Sieger geworden ist. Und deswegen trägt er das Schwert. Und diesem Schwert, das er trägt, kann keine Macht der Finsternis widerstehen. Und damit wird gleich natürlich auch deutlich, was der Apostel Paulus ja auch sagt, dass dieses Schwert nicht etwas ist, das wir im Kampf verwenden gegen Menschen. Man kann das nicht genug betonen. Es ist nicht ein Schwert gegen Menschen. Es ist nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut, wie der Apostel Paulus das ausdrückt. Wir kennen ja diese Stelle in Epheser 6, wo von der Waffenrüstung Gottes die Rede ist. Und dieser Stelle sagt er, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deswegen ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen werdet. Und dann beschreibt er die Waffenrüstung und am Ende in Vers 17, so nehmt nun das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Das Schwert ist also zunächst einmal ein allgemeines Symbol für Jesus, den Sieger. Das ist ein Siegessymbol, dass keine Macht der Finsternis ihm widerstehen kann. Und zweitens ist es, nun wenn man es biblisch als Symbol nun noch konkreter eingrenzt, dann ist es benannt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das heißt, dass Jesus uns ein Schwert in die Hand gibt. Und dieses Schwert, das er uns in die Hand gibt, ist das Wort Gottes. In dem Sinne heißt es das Wort Gottes, und zwar das geschriebene Wort Gottes in der Bibel, genauso wie das aktuelle Wort Gottes im Sinne der Prophetie. Wenn Gott direkt in unser Leben hineinspricht, ist auch ein Wort Gottes. Dieses Wort Gottes beinhaltet durch die Kraft des Heiligen Geistes die Möglichkeit und die Kraft, den Feind zu überwinden, die Hindernisse zu überwinden, damit wir befähigt werden, Reich Gottes zu bauen. Und wir sollen dieses Schwert ergreifen, damit wir alle Hindernisse, die der Feind in den Weg legt oder die durch Umstände in den Weg gelegt werden oder durch unsere Sündhaftigkeit oder was auch immer ist, in den Weg stehen, dass wir es überwinden mit dem Wort Gottes. Ihr Lieben, ich denke mir, dass wir gar nicht hoch genug die Bedeutung des Wortes Gottes, wie gesagt, es beinhaltet das geschriebene Wort Gottes und auch das aktuelle, das prophetische Wort Gottes. Da können wir gar nicht genug einschätzen, die Wichtigkeit dieses Wortes. Das heißt, es gibt keinen Weg vorbei, wenn wir einen Sieg wollen, an dem Wort Gottes. Es gibt keinen Weg vorbei für uns als Christen, dass wir das Wort Gottes studieren, dass wir es ernst nehmen, dass wir es essen, dass wir es verdauen, dass wir es verinnerlichen, dass wir tief hineingehen, dass wir uns es aneignen, dass wir es zum Teil auswendig lernen, dass es ein Teil von uns selber wird. Wenn wir nicht im Worte wachsen, dann können wir das Schwert nicht verwenden. Dann können wir sozusagen die wichtigste Waffe, die uns Gott gegeben hat, nämlich das Schwert des Geistes, dann sind wir lahmgelegt. Wir haben das Schwert dann nicht. Also ich möchte auf der einen Seite wirklich ermutigen dazu, was ja eine Wahrheit ist, die ja jeder kennt, aber immer wieder müssen wir es uns auch sagen lassen, dass wir uns vertiefen in dem Wort Gottes und das geschieht persönlich. Ihr Lieben, wie ihr zu Hause mit dem Wort Gottes umgeht, das ist entscheidend. Wie viel Zeit ihr euch nehmt, zu Hause das Wort Gottes zu studieren. Es ist zu wenig, eine Predigt zu hören. Es ist zu wenig, an einem theologischen Seminar teilzunehmen. Es muss in eine Art und Weise hineinkommen, dass wir nicht nur 5 Minuten schnell die Losung lesen oder irgendeinen Text schnell lesen und dann zur Tagesordnung übergehen, sondern dass wir uns Zeit nehmen, wo wir in das Wort uns hinein vergraben. So dass es eine zweite Haut wird von uns. So dass der Heilige Geist es dann, wenn es gebraucht wird, hervorholen kann in uns. In den Situationen des Lebens. Und wir dann auch wissen, wie wir es anwenden können. Also der Umgang mit dem Wort Gottes, der persönliche Umgang, der ist alles entscheidend, ihr Lieben. Christen, die reifen wollen, auch im Sinne dessen, dass sie brauchbar werden für den Geist Gottes, Reich Gottes zu brauchen, müssen Christen sein, die im Wort Gottes vertieft sind. Die das Wort Gottes ernst nehmen, aber genauso auch das prophetische Wort. Davon spreche ich noch. Ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt ist. Ihr Lieben, das, was hier mit dem Schwert des Geistes gemeint ist, ist auch Folgendes. Es geht um das Wort Gottes in dem Sinne, dass wir es anwenden. Ich sag's noch einmal. Es geht um das angewandte Wort Gottes. Es geht nicht darum, dass wir sozusagen einen unglaublichen Fundus von Wissen in uns aneignen, dass wir die Bibel bestens kennen, aber sie nie anwenden. Der Satan kennt die Bibel besser als wir, aber er wendet sie nie an. Das heißt, wir müssen immer mit dem, von dem ausgehen, dass wir sagen, das Wort Gottes, wenn es seine Kraft entfalten soll, darf nicht in uns, in unserem Gedanken eingesperrt sein, sondern muss herausgenommen werden und angewandt werden. Wenn ich dieses Schwert in eine Scheide stecke und ihn dann, und das Schwert dann in einen Kasten verstecke und es immer in diesem Kasten lasse, dann weiß ich zwar über die Macht des Schwertes, aber wenn ich es nicht nehme und es gebrauche, hat es keinen Wert. Kommt es nicht zur Wirksamkeit. Die ganze Wirksamkeit ist in diesem Schwert, es ist das Schwert des Geistes. Aber wenn ich es nicht verwende, wenn es nicht in die Hand gegeben wird, wenn wir es nicht anwenden, dann bleibt es eine bloße Erkenntnis, ein Wissen, das nicht viel bedeutet. Und ihr Lieben, eine Bibel, die am Regal steht und dort verstaubt oder in meinem Erkenntnis verstaubt, aber nicht angewandt wird, wird nicht zur Waffe. Sieg und Waffe, Waffe, mit der wir Sieger ringen, werden nur dann geschehen, wenn wir dieses Wort anwenden. Das heißt, wenn wir das Wort nehmen und es zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Weise in Zusammenhängen, wo uns der Heilige Geist es zeigt, anwenden. Ihr Lieben, und daher kann man das Wort Gottes natürlich nun auch, wenn es um Anwendung geht, falsch anwenden oder gut anwenden, falsch anwenden oder richtig anwenden. Ich kann natürlich, jetzt bildhaft gesprochen, dieses Buch der Bibel in die Hand nehmen und jemanden ununterbrochen auf den Kopf schlagen oder um die Ohren schlagen. Dann wende ich es auch an, ja? Ihr versteht, was ich damit meine. Aber was passiert, ist höchstens, dass der Mensch stirbt, aber der Feind wird nicht dadurch eingeschüchtert. Ihr Lieben, es geht darum, weil es nicht mein Schwert ist, das ich verwende, in dem Sinne, wie ich das will, wenn ich einen Zorn habe und ich möchte jemandem etwas deutlich machen von dem Willen Gottes und er soll es endlich einmal begreifen, dann nehme ich das Wort und schlage ihm auf den Kopf, dann ist es mein Schwert, das ich verwende. Das Schwert des Geistes ist ein Schwert, also das Wort Gottes, das darauf angewiesen ist, dass es unter der Kraft und Führung des Heiligen Geistes angewandt wird. Der Heilige Geist muss uns führen. Deswegen Wort und Geist bilden eine Einheit, sind verhärtet miteinander. Wenn der Heilige Geist uns nicht leitet, erstens dieses Wort, um das es dann geht, für eine Situation zu erfassen und dann auch richtig anzuwenden und dieses Schwert dann auch richtig zu schwingen, eben dass es den Feind trifft und nicht den Menschen oder sonst irgendetwas, dann richten wir Schaden an. Wir können mit dem Wort Gottes sogar Schaden anrichten, gar keine Frage. Es muss unter der Führung des Geistes geschehen. Und ihr Lieben, darum ist es auch wichtig, dass wir verstehen, der Geist Gottes. Dazu braucht es eben, dass das Wort Gottes in uns drinnen ist. Der Geist Gottes wird, wenn wir das Schwert richtig gebrauchen wollen, er wird uns lehren. Durch Situationen hindurch, durch Anwendungsgebiete, wo wir das einsetzen, wie wir in rechter Weise mit dem Wort umgehen. Denn es braucht ja nicht für die verschiedenen Situationen, in die wir kommen, braucht es ja nicht nur das allgemeine Wort Gottes, dass ich ungefähr so weiß, was alles in der Bibel steht und es sagen könnte, sondern ich brauche das Konkrete, das Spezifische, das, was jetzt Gott in mir zur Erinnerung bringt, dass ich dann unter der Führung des Geistes in die spezielle Situation hinein auch spreche. Das allgemeine Wort ist zu allgemein. Es muss spezifisch werden. Das nennt man, so wird es auch hier im Griechischen gebraucht, das Rhema-Wort. Ihr kennt diesen Begriff. Es gibt im Griechischen Unterscheidung zwischen dem Wort Logos, das auch Wort heißt, und das Wort Rhema. Und Rhema heißt, es ist das Spezifische. Es ist das von Gott Autorisierte, von ihm in Erinnerung gebrachte, von ihm gezeigte Wort, das wir jetzt verwenden und in die Situation anwenden. Versteht ihr, es ist nicht nur das allgemeine Wort in der Heiligen Schrift oder wo auch immer. Und darum ist es ein wichtiger Prozess, dass wir dem Heiligen Geist, dass wir ihm Raum geben, dass er uns ständig durch den Tag hindurch dieses Rhema-Wort zur Verfügung stellt, wenn wir es brauchen, um eine Attacke des Feindes abzuwenden, gegen Versuchungen zu widerstehen, Bollwerke anzugehen in unserem Leben, Land einzunehmen für das Reich Gottes, dass wir das spezifische Wort haben. Ihr Lieben, das beste Beispiel, das wir im Neuen Testament finden, ist die Versuchungsgeschichte Jesu. Ihr kennt alle diese Geschichte, wo es heißt, nach der Taufe, nachdem Jesus sich hat taufen lassen, dass der Heilige Geist ihn in die Wüste führte. Es war der Heilige Geist, der ihn in die Wüste führte, ja. Er führte ihn in eine Versuchung hinein. Es war nicht zufällig. Er musste diese Prüfung auch bestehen, Jesus. Und da kommt nun der Satan und er versucht ihn. Er versucht ihn auf dreifache Art und Weise. Und wie Jesus nun diesen Versuchungen, diesen Angriffen, diesen Attacken des Feindes widersteht, ist ein Lehrbeispiel für das Schwert des Geistes. Wie er nun dieses Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes in diesem Zusammenhang, verwendet dem Feind gegenüber, ist ein Lehrbeispiel für Sieg. Denn er hat immer gegen jede Versuchung mit dem Schwert des Geistes geantwortet. Er hat sich nicht in einen Ringkampf eingelassen, wenn ich das jetzt einmal so menschlich sage, sondern hat das Schwert des Geistes gezogen. Das ist das Wort Gottes. Und nachdem er dieses Schwert gezogen hat, verließ ihn der Satan. Er hat es dann wieder versucht, aber er ist immer, die stärkste Waffe, die es gegen den Feind gibt, ist das Wort Gottes, ihr Lieben. Das ist nicht unsere Stärke, ist nicht unsere Wachsamkeit und alles, das Wort Gottes. Der Satan hat diese Versuchung, wie er das ja immer so tut, und das ist ein Beispiel auch für uns, er hat das aufgebaut, seine Attacke, Jesus unschädlich zu machen. Es geht ja immer darum, der Feind versucht uns immer lahmzulegen, dass wir nicht Reich Gottes bauen. Und deswegen brauchen wir das Schwert, dass wir diesen Versuchungen begegnen, um befähigt zu sein, Reich Gottes zu bauen und den Sieg zu demonstrieren. Damit in diesen Gebieten hier, wo wir wohnen, Reich Gottes gebaut wird, viele Menschen zum Glauben kommen. Dazu brauchen wir das Schwert. Nun bei Jesus. Der Satan hat es versucht, wie er es immer so gerne tut, auf dem Feld von persönlichen Bedürfnissen, persönlichen Wünschen und Interessen seinen Angriff abzuziehen. Indem er meine Bedürfnisse, meine Interessen und meine Wünsche kultiviert und gegen den Willen Gottes ausspielt. Er sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann kannst du doch diese Steine in Brot verwandeln. Der Satan setzt an in dem Bedürfnis Jesu, dass er unglaublich hungrig war. Er hat gefastet 40 Tage. Na, was ist da für ein Hunger zusammengekommen? Und in dieser Situation packt er Jesus bei seinem Hunger und dem Bedürfnis, dass er gestillt wird. Wenn du so Gottes Sohn bist, ist es ja leicht für dich. Du kannst doch ohne weiteres Stein in Brot verwandeln. Und Jesus geht nicht auf eine Diskussion ein mit ihm, sondern er begegnet ihm und sagt, es steht geschrieben. Und dieses es steht geschrieben und das, was er ihm jetzt entgegenhält, ist, wie wenn er das Schwert aus der Scheide zieht und jetzt damit dem Feind begegnet. Er sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das ist das äußere Brot von der Ernährung, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes herausgeht. Und damit sagt er, ich werde nicht das tun, was meine Bedürfnisse befriedigt, nämlich jetzt Stein in Brot verwandeln, damit ich essen kann. Sondern ich werde das tun, was der Wille des Vaters ist. Ich werde das tun, was aus dem Mund des Vaters ausgeht. Und wenn er sagt, ich soll den Stein in Brot verwandeln, werde ich es tun. Und wenn er es nicht sagt, dann tue ich es nicht. Das war die Antwort. Ich tue das, was der Herr zu mir sagt. Und der Herr hat zu mir nicht gesagt, verwandle diesen Stein in Brot. Damit war der Feind lahmgelegt. Weil Jesus gesagt hat, ich tue nicht deinen Willen, Satan, sondern den Willen des Vaters. Das zweite, er führt ihn auf die höchste Zinne des Tempels und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann beweise es doch den Menschen. Du brauchst dich doch nur von da oben herunterstürzen, auf den Tempelplatz hinunter und der Vater im Himmel wird doch seinen Engeln den Befehl erteilen, dich unten aufzufangen in ihren Armen, sodass du deinen Fuß nicht an einen Stein anstoßt. Du wirst beschützt werden. Was sagt Jesus? Es steht geschrieben. Er zieht das Schwert. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, heißt es. Jesus hätte mit einem Schauwunder, wo er sich da herunterstürzt, spektakulär, und da kommen die Schar von Engeln und fangen ihn auf, ja, hätte er vor Tausenden von Menschen seine Messianität, seine Gottessohnschaft zeigen können, damit die Leute ihm zuklatschen und applaudieren und ihn akzeptieren. Aber das war nicht der Weg, den Gott ihn geführt hat, seine Messianität, seine Gottessohnschaft hier auszuleben. Und wenn er nun das getan hätte und Gott gebeten hätte und seinen Vater gebeten, Herr, ich springe da jetzt hinunter und du schickst die Engeln, dass sie mich auffangen, dann hätte er seinen eigenen Vater in Versuchung gebracht. Versuch zu etwas, was nicht im Willen Gottes war. Und damit sagt er wieder dem Feind gegenüber, das, was du sagst, das klingt ganz gut. Es klingt so, wie wenn es meinen Interessen entsprechen würde. Ja, ich will anerkannt werden als Sohn Gottes und als Messias. Aber es ist nicht der Weg. Deswegen werde ich es nicht tun. Und der Feind war abgeschlagen mit dem Schwert des Geistes. Dann führt er auf einen hohen Berg und sagt, schau mal, alle diese Reiche der Erde, die gebe ich dir, sagt der Satan zu Jesus, wenn du dich vor mich hinkniest und mich anbetest. Und dann wieder sagt Jesus, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Was war die Versuchung? Die Versuchung war, dass Jesus die Herrschaft über diese ganze Welt in seinem Königreich antritt ohne Kreuz. Und das war nicht der Weg, den der Vater vorgesehen hat und den er auch selber, zu dem er selber Ja gesagt. Es konnte nur durch Kreuz und Auferstehung zum Herrn der Herren werden, wie es dann heißt. Und weil er gehorsam war bis zum Tod, er hat ihn Gott erhöht und hat ihn zum Herrn gemacht, über alle Herren, dass ihn durch in seinem Namen alle Knie sich beugen müssen, auf Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Das war nur möglich durch diesen Weg. Der Satan wollte das abkürzen. Er hat gewusst, dass sowieso diese Welt ihm gehört. Er tut zu großspurig, ja. Aber er wollte sozusagen ihn dazu motivieren, dass er den Weg auf das Kreuz umgeht. Und damit hätte er eigentlich wiederum den Satan in einer gewissen Weise angebetet, ihm Recht gegeben in dieser Weise und vor ihm auf die Knie gegangen, vor seinem Willen. Und Jesus antwortet wieder mit dem Schwert des Geistes. Ihr Lieben, Gott setzt so, der Feind setzt so oft an in Bedürfnissen, die wir haben, in Dingen, die uns irgendwo so wichtig erscheinen, die aber ganz weit weg sind von dem, was der Wille Gottes ist. Und daher, das Schwert des Geistes als erste Funktion, die das Schwert des Geistes hat, ist Offenbarung bringen. Die Wahrheit muss auf den Tisch. Es muss das zuerst einmal klar werden, gegen alle Lüge, gegen alle Täuschung des Feindes, muss die Wahrheit ans Tageslicht kommen. Und die Wahrheit liegt in dem Wort Gottes. Und Jesus sagt, wenn ihr die Wahrheit erkennt, dann wird die Wahrheit euch frei machen. Die Wahrheit des Wortes Gottes ist das Schwert. Und dieses Schwert wird Freiheit bringen, Sieg bringen, die Wahrheit. Und deswegen heißt es ja auch in dem Brief des, dem Hebräerbrief in Kapitel 4, Vers 12, kennt ihr ja auch diese Stelle, wo der Verfasser dort schreibt, dass das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert ist. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das Wort Gottes, das Schwert, das ist ein Schwert, das sozusagen spaltet und durchdringt, sodass sichtbar ist, was innen ist. Es unterscheidet, das ist hier gemeint. Es hat eine Kraft, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Es scheidet. Was scheidet es? Licht von der Finsternis. Wenn ich das Wort Gottes kenne, dann weiß ich, was Licht ist und dann weiß ich, was Finsternis ist. Es scheidet, was menschlich ist und was göttlich ist. Wenn ich das Wort Gottes mir offenbar wird, weiß ich, aha, das, was ich gedacht habe, war menschlich, aber das ist göttlich. Das Wort Gottes scheidet die Seele vom Geist. Und das heißt, meine Wünsche, meine Anliegen, meine Pläne scheidet es, unterscheidet es von den Anliegen Gottes, von den Anliegen und Plänen Gottes. Wir brauchen das Schwert des Geistes, dass es durchdringt bis durch Mark und Bein. Es scheidet zwischen rein und unrein. Das Wort Gottes, nicht meine Meinung, macht uns klar, was ist rein und was ist unrein vor den Augen Gottes. Was ist Sünde, was ist nicht Sünde. Was ist Lüge des Feindes und was ist Wahrheit Gottes und so weiter und so weiter. Das ist die Macht des Schwertes, die zuerst einmal in uns wirksam wird, dass wir sozusagen durch das Schwert, wenn wir es in die Hand nehmen, dass dann dieses Schwert in uns einen Sieg erringt über alle Unreinheit, über alle Finsternis in uns, über alle Täuschung, über alle Lüge. Wir brauchen dazu das Schwert des Geistes und das ist das Wort Gottes. Und wenn das nicht in uns beginnt, können wir auch nicht außen einen Sieg erringen. Dann können wir auch nicht nach außen hin Menschen für das Reich Gottes gewinnen, das Reich Gottes in unseren Städten und in unseren Dörfern errichten. Es muss zuerst einmal in uns seine Wirksamkeit tun. Und wiederum, ihr Lieben, dieses Schwert muss angewandt werden. Was nützt es mir, wenn ich im Kopf das alles habe? Was nützt es mir, wenn das Schwert des Geistes nur die Offenbarung bringt und ich sage dann, aha, und mehr nicht? Das Schwert muss in die Hand genommen werden, ergriffen werden. Das heißt, es muss aus der Erkenntnis ein Handeln werden. Auf dem Boden des Wortes Gottes. Das heißt, das Schwert in die Hand nehmen. Das passiert dann, wenn ich es nicht nur erkannt habe, sondern wenn es mich durchdrungen hat, betroffen gemacht hat, wenn es mich anleitet dazu, dass ich etwas tue, zum Beispiel, dass ich Buße tue, wo das Wort Gottes mich überführt hat. Das ist Handhaben des Schwertes. Dass es mich zur Buße führt, das sagt, Herr, an dieser Stelle bin ich unrein. Ich brauche deine Reinheit. Und ich bekenne das vor dir als meine Schuld. Herr, hier bin ich einer Lüge des Feindes aufgesessen. Ich brauche unbedingt deine Befreiung. Und das dass da heraus, aus dieser Buße, und manchmal brauche ich ja sogar einen Befreiungsakt, wo Mächte der Finsternis hineingekommen ist, aber dass aus dem dann ein neuer Lebensstil erfolgt. Dass wir der Wahrheit nun gehorsam werden und nicht mehr der Lüge. Dass wir nun einem reinen Leben verpflichtet werden und keinem unreinen. Dass wir uns der Wahrheit verpflichten in diesem oder jenem und nicht der Lüge. Dass daraus ein verändertes Leben entsteht. Das heißt, das Schwert in die Hand nehmen und damit agieren. Nicht nur über das Schwert wissen, das nützt nichts, wenn das Schwert im Kasten steht. Wir müssen es ergreifen. Es muss eine Wirkung in uns haben. Ihr Lieben, im 1. Korinther 4 schreibt Paulus auch, 2. Korinther, wo er zum Ausdruck bringt, wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln, nicht mit fleischlichen Waffen, mit unseren Waffen, sondern wir kämpfen mit Waffen, die mächtig sind in der Hand Gottes. Zur Zerstörung von Festungen. Wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Mitteln dieser Welt. Die Mittel dieser Welt sind eben Lüge, Täuschung, alles Mögliche, was man anwenden kann, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Wir kämpfen mit den Waffen, die uns von Gott gegeben sind. Und diese Waffe, die uns von Gott gegeben ist, ist in erster Linie das Schwert des Geistes, ist das Wort Gottes. Und wenn wir dieses Schwert gebrauchen, ihr Lieben, dann zerstören wir mit diesem Schwert Festungen. Ihr Lieben, das ist das, was ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass das eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben, wenn wir das Schwert ergreifen und wieder aufstehen gemeinsam, dass wir all die Festungen, die in uns sind, die das Reich Gottes behindern, die uns ablenken, die uns zurückhalten, die uns lahmlegen und Ketten an uns haben, dass die durchschlagen werden. Dass das Wort Gottes die Kraft hat, so in uns einzudringen, dass es Bollwerke zerstört. Ihr Lieben, es gibt so viele Bollwerke in uns. Festungen. Festungen von Gedankengebilden. Wir bilden uns irgendetwas ein und nennen es wahr, obwohl es ganz und gar nicht mit der Bibel übereinstimmt. Aber es ist wichtiger für uns. Wir sind gebunden daran, weil wir einmal sozusagen dies als Festung zugelassen haben. Es gibt Festungen von Haltungen in uns. Haltungen in dieser oder jener Weise, die wir immer und immer wieder automatisch äußern in unserem Leben. Die müssen zerschlagen werden, zerstört werden durch die Wahrheit des Gottes. Es gibt Festungen von Angst. Es gibt Festungen von Enttäuschung. Wir sind enttäuscht von Jesus. Wir sind enttäuscht darüber, dass sich das oder jenes nicht ereignet hat. Und das ist eine Festung und da kann noch so viel daher sprechen. Wir sind über ihn enttäuscht. Das bleibt dabei. Und wir können ihm nicht mehr vertrauen. Es sind Festungen von Sünde in uns. Festungen von Bindungen. Verschiedene Festungen von Lügen, die müssen zerstört werden. Wenn das Schwert des Geistes da hineinsticht, dann allein ist es möglich, dass Freiheit von diesen Festungen kommt. Das Schwert des Geistes, das ist die Waffe, die zerstört Festungen in uns. Und das geht dann eben wieder so, dass wir zuerst Erkenntnis gewinnen. Das Schwert sticht hinein. Das Wort Gottes dringt in mich ein, das aktuelle Wort, weil ich es zulasse, weil ich es will. Es bringt Offenbarung. Und dann bringt es mich auf die Knie. Dann muss ich in Buße gehen. Dann muss ich mein Leben ändern. Dann muss ich gehorsam werden. Dann ist die Wahrheit in mir. Dann pflege ich die Wahrheit und nicht mehr der Lüge. Dann gehe ich in Freiheit und nicht mehr in der Bindung. Alles beginnt mit dem Schwert. Und das ist das Wort Gottes, ihr Lieben. Das Wort Gottes hat eine unglaubliche Macht und Kraft. Und zum Schluss ein kurzes Wort noch. Genau dasselbe, was ich jetzt gesagt habe im Zusammenhang mit Dingen, die jetzt in uns sind, die durch das Schwert des Geistes sozusagen bekämpft werden müssen, befreit werden müssen, ein Sieg errungen wird, dass wir ein geheiligtes Leben führen können, durch das Schwert des Geistes, das Schwert, das der Geist sozusagen in uns hervorbringt. Genau dasselbe ist auch wichtig im Zusammenhang mit dem, was wir nach außen hin tun für das Reich Gottes. Auch dafür brauchen wir das Schwert des Geistes. Zum Beispiel, wir brauchen Verheißungen, die Gott gegeben hat. Wir brauchen das aktuelle prophetische Wort für unser eigenes Leben, für die Zukunft, für das Leben der Gemeinde, für das, was in dieser Stadt geschieht. Das prophetische Wort, die Verheißung, ob sie nun aus der Bibel entnommen ist, die Verheißung, weil Gott sie uns beleuchtet, oder direkt durch jemanden, der prophetisch begabt ist, uns gegeben wird. Das ist jetzt nicht entscheidend, sondern jede Verheißung, ihr Lieben, und jedes prophetische Wort beschreibt einen zukünftigen Sieg. Versteht ihr? Das ist sehr wichtig. Jedes prophetische Wort, alles, was aus dem Munde Gottes ausgeht, was in die Zukunft hineingeht, in unsere Berufung hineingeht, in das, was er tun will, es erklärt das, was der Herr tun möchte. Und wenn er auf den Plan tritt und etwas tun möchte, ist es immer ein Sieg. Das prophetische Wort, das Wort der Verheißung ist immer ein Siegeswort. Es deutet an, wenn wir dieses prophetische Wort ergreifen, also nicht im Kasten liegen lassen, nicht vergessen, nicht unwichtig erachten, sondern ergreifen, dann proklamieren wir damit den Sieg Jesu und geben ihm Ehre schon im Vorhinein, bevor es passiert. Und so möchte Gott uns einbeziehen in das Reich Gottes bauen, dass wir sozusagen verstehen, der Feind hat eine panische Angst vor Verheißungen. Er hat eine panische Angst vor prophetischem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgekommen ist. Weil er weiß, auch durch dieses prophetische Wort, das er ja auch hört, was Gott vorhat. Und er möchte unter allen Umständen das verhindern. Und deswegen setzt er ja dann auch an. Genau an dieser Stelle. Deswegen gibt es so viel Probleme mit prophetischem Umgang. Weil der Feind alles tut, um es madig zu machen, wegzunehmen, zu verdrehen. Alles Mögliche. In Zweifel zu ziehen. Es gibt kaum etwas, was mehr in Zweifel gezogen wird als prophetische Worte. Und so vieles von dem, was in Zweifel gesetzt wird, wird dann unwichtig. Wir sind's leid. Dann schieben wir es auf die Seite. Manchmal so sehr, dass wir es sogar vergessen. Wir stehen alle in der Gefahr, Dinge, die Gott zu uns gesprochen hat, zu vergessen. Und da tut der Feind, da hilft er noch ein Schäufchen nach. Aber nicht nur der Feind, sondern es sind auch oft viele Umstände, die dazu beitragen, dass wir das Empfinden haben, das, was Gott gesagt hat und erklärt hat, was er in der Zukunft tun will, das wird nie passieren. Denn im Moment passiert genau das Gegenteil von dem. Und er nimmt uns und raubt uns und nimmt uns und raubt uns. Ihr Lieben, das prophetische Wort, die Verheißung, ist ein Schwert, das nur dann seine Kraft entfaltet, wenn es genommen wird und geschwungen wird. Nicht, wenn wir es verstecken im Kasten, in der Schublade, da haben wir vielleicht schon einen Stapel von prophetischen Worten. Wissen gar nicht mehr, was es ist. Es muss genommen werden. Und darum, ihr Lieben, wir müssen aufstehen, auch gemeinschaftlich, uns überlegen, wie können wir denn dieses prophetische Wort nehmen? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir es wirksam werden lassen? Nur das angewandte Wort bringt Kraftfreisetzung. Nicht das Wort in der Schublade. Meine Verheißungen werden nicht wahr, deswegen, dass sie in der Schublade liegen, sondern dass ich sie ergreife. Und wenn ich damit umgehe, werde ich auch manchmal erkennen, dass das eine oder andere vielleicht gar nicht von Gott war. Na und? Ist ja wunderbar, dass ich es erkannt habe. Dann lege ich auf die Seite. Aber es bleiben genug übrig, von denen ich weiß, dass sie von Gott sind. Aber das erkenne ich doch nur, wenn ich anfange, damit umzugehen. Und das gehört für mich persönlich, dass ich mit meinen prophetischen Worten oder Verheißungen, wie auch immer sie zustande gekommen sind, umgehe, aber auch für die Gemeinde insgesamt. dass wir das Wort Gottes, dass wir das prophetische Wort als ein Schwert verstehen. Es ist ein Schwert, es ist nicht eine Nebenbei-Sache, wo man sagt, na, ist auch ganz schön, dass da etwas gesagt wurde über mir oder über unsere Gemeinde oder über die Wiener Neustadt oder über irgendetwas. Und wenn wir schon mal sehen, wie Gott das macht. Ihr Lieben, das ist ein völlig falscher Umgang mit diesem Wort. Das ist ein Schwert. Und das Schwert wird erst seine Kraft entfalten, wenn es gebraucht wird. Nicht, wenn es versteckt wird. Wie gebrauchen wir es? Am stärksten im Gebet. Ihr Lieben, das Gebet ist die Form, wo wir am intensivsten das Schwert des Geistes benutzen, im Zusammenhang mit prophetischen Worten und mit Dingen, die uns der Herr gesagt hat, auch über unser Leben und über die Zukunft unseres Lebens und über unsere Berufung oder über das, was der Herr hier vorhat. Das Wort, das uns der Herr gegeben hat, muss ausgesprochen werden. Indem ich es ausspreche, nehme ich das Schwert aus der Scheide und kämpfe damit. Ihr Lieben, der Jesaja, der hat gesagt, der Herr hat mich berufen und er hat meinen Mund zu einem Schwert gemacht. Was hat er zu einem Schwert gemacht? Meinen Mund. Wenn der Jesaja das, was ihm Gott gegeben hat, nicht ausgesprochen hätte, wäre das Wort, das Schwert, unwirksam geblieben. Das heißt, wir müssen es aussprechen. Ihr wisst auch in der Offenbarung 1, im Vers 16, wo der Johannes diese Vision hat von Jesus, diese großartige, da sieht er, dass aus seinem Mund ein flammendes Schwert ausgeht. Aber das ist das ausgesprochene Wort, das ist nicht das abgelegte Wort. Das aufbewahrte ist das ausgesprochene Wort. Ihr Lieben, wenn das Wort Gottes, wenn die Verheißung, wenn das prophetische Wort nicht proklamiert wird im Gebet und ausgesprochen wird und damit der Sieg aufgerichtet wird, das ist die Art und Weise, wie der Heilige Geist dieses Wort benutzt und zur Erfüllung bringt. Es muss ausgesprochen werden. Es muss ausgesprochen werden in die Wirklichkeit hinein, in der ich lebe. In die Wirklichkeit einer Stadt, in die Wirklichkeit unserer Gemeinde, in die Wirklichkeit unseres Lebens, in die Wirklichkeit von Umständen, in die Wirklichkeit unserer Berufung. Es muss ausgesprochen werden. Und das tun wir im Gebet. Wir sitzen nicht zu Hause und haben sozusagen einen Stapel von solchen Worten und warten untätig, bis es in Erfüllung geht. Nein, der Herr möchte, dass wir arbeiten mit diesem Wort. Dass wir den Sieg sozusagen proklamieren, es ist ja nicht unser Sieg. Aber indem wir in Treue immer und immer wieder das, was der Herr wirklich zu uns gesagt hat, man muss es auch immer prüfen, was er hat gesagt, was er nicht gesagt hat, ja. Aber indem wir das durch Jahre, Jahrzehnte manchmal aussprechen und es ergreifen, dieses Schwert des Geistes, wird der Geist Gottes ganz gewiss es in Erfüllung bringen. Es ist das Ausgesprochene, es ist das angewandte Wort Gottes, nicht das passiv damit umgehende und nur Wissende. Ich weiß es ja. Ihr Lieben, darum ist es so wichtig, dass wir als Einzelne das im Gebet schwingen, aber auch gemeinsam. Eben, ich wünsche mir das so sehr. Dass überall dort, wo es um Gebetszusammenhang geht, wo wir vor dem Herrn stehen und vor ihm treten, die ganze Gemeinde da ist. Dass wir gemeinsam das Schwert schwingen, nicht nur 5, 6, 20, 40, 60, sondern 200. Dass wir das Schwert schwingen. Wenn es der Herr uns etwas aufs Herz gelegt hat, ihr Lieben, dann müssen wir alle es ergreifen. Und in diesem prophetischen Wort von der Sharon Stone war das auch sehr deutlich. Sie hat den Eindruck, dass der Herr uns gemeinschaftlich das Schwert des Geistes in die Hand gibt. Dort, wo es um gemeinsame Interessen geht, also Interessen, die Gott hat für uns alle, für die Gemeinde, dann müssen wir es gemeinsam erschwingen. Und deswegen, ihr Lieben, wenn wir es aber nicht schwingen, sondern einfach nur passiv es in unserem Herzen bewahren, vielleicht sogar vergessen und irgendwann einmal erinnern wir uns wieder, dann wird es seine Kraft nicht entfalten. Aber wenn wir es vor dem Herrn bringen, in unseren Gebeten, in unseren Proklamationen, in unserer Anbetung, was auch immer es ist, und dem Herrn sagen, ich habe nicht vergessen, was du gesagt hast. Und wir wissen, dass das, was du gesagt hast, ist Sieg. Und ich ergreife das Schwert und ich halte es hoch. Genau dieses Wort, das du gesagt hast, im Vertrauen, dass du es erfüllst. Das müssen wir tun. Der Herr macht es nicht einfach nur von selber. Deswegen nehmt, heißt es in Epheser 6, das Schwert des Geistes. Nehmt es und gebraucht es. Achtet darauf. So wie es auch im 2. Petrus spielt, das, über das prophetische Wort. Achtet darauf, sagt der Apostel Petrus, wie auf ein Licht, das an einen dunklen Ort hinscheint. Und wir müssen es immer wieder anschauen, damit wir wissen, was das Licht ist und in welcher Weise und in welche Dunkelheit es hineinscheint. Wir müssen damit umgehen. Achtet darauf. Ergreift es, nehmt es persönlich und als ganze Gemeinde. Dieses Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, das geschriebene oder das prophetische Wort Gottes, ist die stärkste Waffe gegen den Feind und dazu, um Reich Gottes zu bauen. Wenn wir das tun, dann wird der Herr sein Reich noch in einem anderen Maße bauen, als wenn wir das Schwert nicht gebrochen. Er hat es uns die Hand gegeben. Wir sollen es ergreifen, denn es hat Autorität. Aber nur, wenn es nicht im Kasten ist, sondern wenn es gebraucht wird. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du uns immer wieder neu ermutigst, dieses Schwert des Geistes zu ergreifen. Und wir brauchen Anleitung von dir. Und darum bitte ich dich einfach, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen, der hier sitzt, mich eingeschlossen, dass du uns lehrst, wie wir das Wort recht gebrauchen, so dass es eine maximale Wirkung haben kann. Wirkung, Festungen zu zerstören. Wirkung, dass Zeichen und Wunder geschehen. Wirkung, dass hunderte Menschen sich bekehren. Was auch immer aus der Wirksamkeit deines Wortes hervorkommt. Herr, wir wollen dieses Wort in rechter Weise gebrauchen, damit durch dein Wort dein Reich gebaut wird. Amen.